hören und festhalten können, beachten wir zuerst Sprüche 4, Vers 18. Eigenartig, wir haben vielleicht schon gemerkt, dass Fragen, die das Lied der Lieder aufwirft, stellt, am treffendsten wo beantwortet werden. In den Sprüchen Salomos wieder. Sprüche 4, 18 lesen wir. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets hell erleuchtet bis zur Tageshöhe. Tageshöhe, Mittag, bedeutet die Höhe der Vollendung der ganzen Schöpfung. Also sie wollte wissen, nicht nur wo lagerst du deine vielen Herden, deine vielen Heilskörperschaften unterwegs, wo lässt du sie lagern, sondern wo hast du sie einmal in die letzte, höchste Gottesruhe und den Gottesfrieden versetzt in der Höhe der Vollendung? Ist das eine heikle Frage, ja? Wunderbare Frage. Und wir haben ja sofort hören dürfen, dass sie gleich die Quittung hat vom beantworteten Geliebten: Du Schönste unter den Frauen. Also er ist hoch beglückt, wenn jemand wagt, an ihn in dieser Weise heranzutreten. Also, volle Tageshöhe, Mittag, bedeutet Höhe der Vollendung. Und da lesen wir vorerst das Wort weiter in Psalm 37, Vers 6. Und die Psalmen sind ja von wem? In der Hauptsache? Von David. Und David war in Bezug auf Salomo nahe verwandt, nicht? Was haben wir gesagt? Psalm 37, 6. 5. Befiehl Jehova deinen Weg, sogar wälze auf Jehova deinen Weg und vertraue ihm, und er wird handeln. Das heißt, dann geschieht etwas. Dann geschieht etwas. Und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Deine Gerechtigkeit wie das Licht. Was? Meine Gerechtigkeit? Glaubt ihr das? Meine Gerechtigkeit? Bitte? Ja. Unter aller Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Hervorleuchten lassen wie das Licht und unser Recht wie der Mittag, maximal. Dann noch schöner, in Jesaja 58, wo wir eigenartige Weisung unseres Gottes finden in Bezug auf eine Glaubenshaltung, Jesaja 58, nämlich an was für einer Art von Fasten hat unser Gott erst wohlgefallen? Schnell, an welchem Fasten er kein Wohlgefallen hat, Jesaja 58, Vers 5, ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an welchem der Mensch seine Seele kasteit, plagt, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf und Sacktuch und Asche unter sich zu betten, Nennst du das ein Fasten und einen dem Jehova wohlgefälligen Tag? Und es kommt, was vor ihm wirklich ein Gott wohlgefälliges Fasten ist. In welcher Weise sich das darstellt? Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Erstens, dass man löse die Schlingen der Bosheit, natürlich nicht bei anderen, sondern bei mir selbst. Zweitens, dass man losmache die Knoten des Joches, nicht, dass der Herr auf uns gelegt hat, sondern dass wir auf andere gelegt haben. Da kann ein Vater, ein gläubiger Vater einer Familie, auftreten wie ein Tyrann und legt auf Frau und Kinder Joche, ganz heilige, der Zucht Gottes entsprechende Joche. So. Und dann wundert er sich, wenn dann alle möglichst bald rauslaufen. Lernen wir das Positive jetzt. Zweitens, dass man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig behandelte als freie Entlassung. Großartig. Das Gegenteil. Joch auflegen. Nach dem Gesetz Gottes, also du musst und du sollst und wenn du nicht so raus, gewalttätig behandelt oder dann misshandelt. Als freie Entlässer. Ich habe mir das gemerkt mit meiner siebenköpfigen Familie und meiner Siebschaft von etwa 45 Seelen heute. Das sind alles Freiherren von und Schlossfräulein von, nicht? Als freie Entlassung. Und was geschieht? Wir kommen jedes Jahr zusammen und dürfen ein Herz und eine Seele sein. Ja. Und das Schönste von allem ist was? Dass der Herr an solchem Fasten ein Wohlgefallen hat. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin uns als Fasten vorstellen? Und das Gesetz sagt, wenn du am Tage des Versöhnungsfestes, Yom Kippur, deine Seele nicht kasteist, musst du ausgerottet werden aus deinen Völkern. Das sagt das Gesetz. Hat Gott also wohlgefallen daran, an dieser Satzung? Bitte? Alles andere nicht. Legt das Gesetz ein Joch auf? Bitte schön. Ja, was steht denn nicht schon im Alten Testament alles? Aber jetzt kommt, wird immer gewaltiger. Indem du jedes Joch zersprengst, auf andere gelegt. Fünftens, dein Brot dem Hungrigen darreichst. Das ist aber nicht nur ein Stück trockenes Brot, sondern unser Brot ist der Christus vom Himmel, vom Vater. Uns geschenkt. Es kommt Gott darauf an, dass wir einer hungrigen Seele dieses Brot darreichen. Verfolgte Elende ins Haus führst, nicht in unser schönes Einfamilienhaus, nur, sondern ins Haus Gottes. Darauf kommt es an. Dass du einen Nackten, den du siehst, bedeckst, und deinem Fleische dich nicht entziehst. Was heißt denn nackt sein? Das heißt getrennt von Gott. Dann ist man völlig bloßgestellt. Allem ausgeliefert. Bitte. Wann entdeckten Adam und Eva, dass sie nackt waren? Als sie den Kontakt mit Gott abgeschnitten hatten, unterbrochen hatten. Da waren sie nackt. Als ohne Gott in der Welt. Das heißt wieder, mit was bedeckst? Ja. Mit der Gerechtigkeit Christi, mit dem Kleide der Gerechtigkeit Christi. So, jetzt aber. Da kommen nun Verheißungen für diese wunderbare Art von Fasten. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird eilend sprossen. Die Verheißung bekam ich nach meiner Magenoperation vor 32 Jahren. sandte mir ein Brot und Kartengruß mit diesem Wort. Die Operation war wunderbarerweise gelungen. Ihr seid ja heute Zeuge nach 32 Jahren und dem ich beim Essen und Trinken am Tisch noch beobachten wollen, ich kann feststellen, ganz wunderbar. Da heißt, grüßt er mich mit diesem Wort. Und deine Heilung wird eilen sprossen. So geschah es. Und deine Gerechtigkeit, schon wieder, wird vor dir herziehen. Und die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein. Wo kann es dann noch fehlen? Also erstens ist diese Art von Fasten großartig, nicht? Alle uns Untergebenen oder Anvertrauten als Freie entlassen. Das ist wunderschön. Ja. Und dann hat Gott noch Wohlgefallen daran. Ne? Und schenkt solche Verheißungen. Meine Gerechtigkeit zieht vor mir her. Ja, wieder? Der Herr Jesus. Ne? Und die Herrlichkeit Gottes ist meine Nachhut. Kann man da marschieren? Ne? Auch durch dunkle Tal. Das reicht noch nicht. Dann wirst du rufen und Jehova wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien. Aha, das heißt also nicht etwa, dass der Herr uns dann in keinerlei Gefahr und schreckliche Situationen führen würde, nicht? Aber jetzt, dann wirst du um Hilfe schreien. Und da spricht der Herr, hier bin ich, stehe dir sofort zur Verfügung. Stimmt's? Halleluja, jawohl, noch viel wunderbarer. Und jetzt, wenn du das Joch und das Finger ausstrecken und unheilvolle Reden aus deiner Mitte wegtust. Nicht? Was heißt denn Finger ausstrecken? Ja, da hat Anni gleich kapiert. Ja. Habt ihr den gesehen? Oder das gehört? Guck mal da. Nicht? Das Finger ausstrecken. Ja. Und damit verbundene unheilvolle Reden wegtust. Und jetzt kommt die Höhe. Und deine Seele, nicht deine Speise, und deine Seele dem Hungrigen darreicht, und die niedergedrückte Seele sättigt. Oh, wer hat das aufs Vollkommenste getan? Wer hat seine Seele der hungrigen Seele dargereicht? Wer hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod? Wo unsere Seelen alle verhaftet sind, waren. Das ist der Psychiater. Der. Wenn du deine Seele dem Hungrigen darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, so wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie, was? Jetzt sind wir wieder da. Wie der Mittag. Mein Dunkel, gibt es in meinem Leben dunkle Stellen? Ne? Aha. Die werden sein wie der Mittag. Maximale Höhe der Vollendung in Christo Jesu. Noch nicht genug? Und beständig wird Jehova dich leiten und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Ist das guter alter Wein? Altes Testament? Noch milder als der neue? Noch wunderbarer. So. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Nach wie vielen Jahrtausenden? Von einem Augenblick zum anderen. So. Wir begreifen, warum wir diesen einen Ausdruck Mittag, wo lässest du lagern am Mittag? Jetzt merken wir, was da alles drin liegt und dass sie zitterte mit dieser Frage an ihren Geliebten heranzutreten. Letztes Wort noch. Hiob 11, Vers 17. Vers 16 schon. Denn du wirst die Mühsal vergessen, wirst ihrer gedenken wie vorübergeflossener Wasser, und heller als der Mittag wird dein Leben erstehen. Mag es finster sein, wie der Morgen wird es werden. Morgen und noch heller, leuchtender als der Mittag. So. Dann dürfen wir noch einen wunderbaren Zusammenhang und gleichzeitig eine Begründung beachten, indem wir zuerst 1. Könige 3, die ersten Verse, aufschlagen. 1. Könige, Kapitel 3, dass wir hier den biblischen Text, die Orientierung Gottes vor uns haben. In Bezug auf das einmalig unheimlich gewaltige Wagnis des Salomo, ich wiederhole, ausgerechnet die Person als Frau zu wählen und zu nehmen, die nach dem Gesetz vom Sinai zuletzt in Frage gekommen wäre. Das haben wir näher verstehen gelernt. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und er nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, seines Vaters, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses Jehovas und der Mauer von Jerusalem ringsum vollendet hatte. Also wohin hat er diese eine sofort gebracht? In die Stadt Davids. Ist das etwas? Nur opferte das Volk auf den Höhen? Ja, ist das schrecklich? Ja, in der Zeit da keine andere Wahl. Bitte, noch kein Tempel, noch nichts da. Nur opferte das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenen Tagen war dem Namen Jehovas kein Haus gebaut worden. Merkt ihr aber nicht, warum ich warte zu sagen, so schrecklich ist das nicht. Ne? Ich dachte, wir müssen da opfern, nach dem Gesetz, nicht? Vers 3. Und Salomo liebte Jehova. Was fragen wir uns jetzt, oder was dürfen wir den Herrn fragen? Ich habe erwartet, dass auf diese Heirat der Prophet Nathan käme und den Salomo die Leviten verlesen werde und sage, du, das geht nun einmal absolut nicht. Sind nicht genügend Töchter in Israel, in Jerusalem, die Töchter Jerusalems? Nicht nur das, nicht, sondern was haben wir eben gelesen? Und Salomo liebte Jehova. Nach unserer Meinung schließt eines das andere aus, nicht? Dass man maximal gegen den Wortlaut, den Buchstaben des Gesetzes handeln kann und vom Worte Gottes und dem Geist Gottes das Zeugnis hat, du liebst nicht. Da hört aber so langsam unsere ganze Frömmigkeit auf. Nicht alles, nur unsere Frömmigkeit. Nicht nur unsere eigene Frömmigkeit. Ja, steht so geschrieben. Oder ist das meine unfromme Meinung? Wieder guter alter Wein. Unglaublich. So, jetzt. Salomo, der Sohn Davids, der König Israels, der Liebling Gottes, ne, haben wir alles gelernt, der Weiseste unter allen Menschen, der Herrlichste von allen, alles Modell für Christus selber, geht hin und heiratet die Tochter des Pharao. Also die weibliche Höchstfigur aus Ham, dem verfluchten Stamm. Eine Tochter des Pharao. Sonntagsschule, liebe Kinder, wisst ihr sonst auch noch etwas, was eines Tages eine Tochter des Pharao getan hat? Was? Ein wimmerndes Levitensöhnchen im Schilfkorb auf dem Nil herausgefischt. Und was mit ihm gemacht? Musste ja sofort getötet werden nach dem Befehl ihres Vaters, des Pharao. Erbarmt sich des Knäbleins, denn es war schön. Und nimmt es zu sich und wird ein Sohn der Tochter des Pharao. Hat der Gott Israels vielleicht ganz vergessen, dass es einmal eine Tochter des Pharao war, die sich des Mose erbarmt hat, als wimmerndes Knäblein ausgesetzt in einem Schilfkörblein im Nil? Hat Gott das vergessen vielleicht? Scheint nicht der Fall zu sein. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Solche Dinge, entschuldigt, lernen wir nicht im Neuen Testament. Solche wunderbarsten, intimsten Gedanken des Herzens Gottes und Haltung des Herzens Gottes und praktische Handhabung der Dinge zum Schrecken aller Gesetzestreuen und aller ganz frommen Pharisäer und Sadduzäer und wie sie alle heißen mögen. Stimmt so, habe ich recht? Hat Bruder Heller jeweils gefragt, nicht wahr? Und das ist jetzt in seinem Turmband festgehalten. Er hat mir kürzlich gesagt, du, aber jetzt reißt's dann, du. Aber jetzt reißt's dann, du. Wenn das in alle Welt kommt. Ne? Ja. Aber was wissen wir da? Wer wacht darüber, wo das hinkommt? Ne? Ja. Wenn es soweit ist, gekommen ist, wie es heute ist, im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, dass das Ende dieses Zeitalters herangekommen ist und Gott die verschlossenen und versiegelten Worte im Alten Testament jetzt dem Verständnis eröffnet und die Erkenntnis sich mehren wird, entsprechend der Situation, dann heißt es, ja, die Gläubigen, die Treuen werden es verstehen. Achtung. Aber keine der Gottlosen werden es verstehen. Ja, die sagen Quatsch. Ne? Also wir brauchen gar keine Angst zu haben. Ne? Ja. Und jetzt Lied der Lieder, Kapitel 2. Tochter des Pharao. Kapitel 2, sie spricht, ich bin eine Narzisse Sarons, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Wir haben gesehen, gehört, weil Salomo sie bezeichnet, im ersten Kapitel, einer Stute an des Pharao Prachtwagen, vergleiche ich dich. Ne? Zarte Erinnerung daran, woher sie kommt. Ne? Aber doch, jetzt eine Stute an des Pharao Prachtwagen. Wunderbar. Merken wir, dass diese Sulamit wirklich die erste Frau ist, die er liebte. und als Frau nahm, die Tochter des Pharao. Und sagt er zu ihr, wie eine Lilie inmitten der Dornen, oh, so ist meine Herden, Hirtengenossin, inmitten der Töchter, die armen Töchter. Was? Verglichen mit ihr? Lilie? Sind sie Dornen? Ohne. Ohne. Kann ja nicht anders sein, dass jetzt diese Lilie scheel angeschaut wird. Scheel angeschaut wird. Von Seiten der Dornen. Sehr gut zu verstehen. Was sind denn Dornen? Das Produkt des Ungehorsams, der Stimme der Lüge mehr glauben als der Wahrheit. Sind Dornen. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Wir lesen zuerst noch den Text. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, spricht sie, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Weiterlesen. Er hat mich in das Haus des Weines geführt und sein Panier über mir ist die Liebe. Stärket mich mit Traubenkuchen, erquicket mich mit Äpfeln, nicht mit Äpfeln, sondern ihr Deutschen hat ja da die bessere Bezeichnung für Orangen als wir, nicht? Apfelsinen. Salomo spricht dann von goldenen Äpfeln. Das sind also unsere Orangen, Apfelsinen. Er quickt mich mit Apfelsinen. Begründung, denn ich bin krank vor Liebe. Das ist aber jetzt aber schon abnormal. Nicht? Schon abnormal. Warum lacht ihr jetzt? Kennt ihr einen Mann, der aus Liebe aller Krankheiten auf sich genommen hat? Kennen wir einen? Der war ganz krank vor Liebe. Der war nicht krank in der Liebe, der war gesund in der Liebe. Und wer nicht krank ist vor Liebe, der ist noch nicht gesund in der Liebe. Bin ich wieder hängen geblieben? Ich glaube, ich bin auch ein wenig krank. Seine Linke ist unter meinem Haupte und seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, aha, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht wecket noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt. Och, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Oh, mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch das Gitter. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Wer von uns kennt das Lied? Der Winter meines Lebens, Gottlob, er ist vorbei. Niemand? Niemand? Also. Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Achtung, Achtung. Nur jetzt eine schnelle, eine Kostprobe, was da noch an zeitprophetischen Wundern und Dingen da drin ist. Der Feigenbaum, was? Spielt er heute eine Rolle? Der Feigenbaum rötet schon seine Feigen. Die sind in der letzten Reihe, im Reifezustand. Hier. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Gedankenstrich. Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen. Bitte. An anderer Stelle steht, und die Schatten sich länger strecken. Ne? Dann wird es immer mehr dunkel und Nacht. Ne? Aber was steht hier? Und die Schatten fliehen. Überhaupt keine Schatten mehr gibt. Ne? Und die Schatten fliehen, wende dich, sei mein Geliebter gleich einer Gazelle, oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Wollen wir gerade hier bei diesem letzten Wort einen Moment stehen bleiben, bevor wir die einzelnen Aussprüche näher beachten. Bis der Tag sich kühlt, der Tag Gottes, der Tag des Herrn, ist das unser Sonntag. Genau das Gegenteil. Der große Gerichtstag, der furchtbare, der Tag des Herrn. Johannes war am Tag des Herrn im Geist. Es war alle diese Gerichtsdurchführungen zur Zeit der großen Drangsal. Die Feuerglut des Zornes Gottes wirkt sich da aus. Bis der Tag sich kühlt. Und die Schatten fliehen, die dunklen Angelegenheiten. Wende dich, sei mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Und das betrachten wir nur das letzte Wort. Auf den zerklüfteten Bergen. Berge sind Modelle für die Reiche dieser Welt. Die sieben Berge sind sieben Könige und sieben Königreiche. Stimmt's? Berge sind Modelle für die Reiche dieser Welt. Je breiter ein Berg nach unten verlagert ist, umso sicherer ist er. Und jeder Berg hat nach dem hebräischen Text zu oberst was? Nicht einen Gipfel und nicht eine Spitze oder sowas, sondern ein Haupt. Hebräisch. Hat jedes Reich ein Haupt? Eine Regierung? Aha. Und dann gibt es in unserer Bibel noch die Einzahl. Der Berg. Was ist das? Der Berg. Das ist das Reich Gottes. Auf höchster Ebene ist der Berg Gottes das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Der Berg. Aber hier handelt es sich jetzt nicht um den Berg, das Reich Gottes, sondern um die Berge, die Weltreiche auf unserer Erde, aber das sind nur Schattengebilde der kosmischen Weltreiche in der ganzen Schöpfung. Und was sagt die jetzt zu ihrem Geliebten? Enteile, mein Geliebter, und sei wie eine Gazelle, junger Hirsch, auf den zerklüfteten, zerrissenen Bergen. Das kann man doch lesen. Sind die Weltreiche heute zerklüftet und zerrissen untereinander? Verfeindet in Hass und Neid und weiß, wie die Dinge alle heißen. Also was sagt sie ihm? Wende dich, mein Geliebter, das heißt von mir weg, steht, vorher haben wir gelesen, enteile, mein Geliebter. Enteile, mein Geliebter, hier wende dich, sei, mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche, auf den zerklüfteten Bergen. Ich stelle die Frage, welche Braut oder welche Frau hat schon ihrem vielgeliebten Bräutigam oder Mann gesagt, so, mein lieber Mann, mein Geliebter, enteile Mann einmal und mach möglichst große Sprünge über alle Berge und alle Hügel. Welche Frau hat das schon zu ihrem Mann gesagt? Nur die eine hier. Warum? Weil sie seiner Liebe vollständig sicher ist. Und zweitens, weil es ihr ja jetzt, nachdem sie selbst völlig gesättigt ist von seiner Liebe, geht es ihr jetzt um was? Dass in der ganzen Schöpfung ihres Geliebten Heil verbreitet wird. Und das kann keiner besser als ihr Geliebter. Enteile auf die zerklüfteten Berge. Gleich einer Gazelle auf den zerklüfteten Bergen. Was hat das für Folgen? Eine Gazelle, ein junger Hirsch. Beide Tiere haben zierliche Hufe. Stimmt's? Ganz zierliche Hufe. Treten mit Sicherheit auch im Nebel und der dicksten Finsternis mit Sicherheit auf. Ohne im Geringsten zu stauchen. Und dann steht geschrieben, wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den jetzt zerklüfteten, zerrissenen Bergen Frieden verkündet. Und womit sollen denn wir beschult sein an unseren Füßen? Mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bitte, wir sind ja die Glieder dessen, der hier angesprochen wird. Macht große Sprünge über alle Berge und Hügel, ist da. Und gerade dort, wo es am gefährlichsten ist, zerrissen, zerklüftet. Sie weiß, seine Füße setzen mit Sicherheit an den schrecklichsten Klippen auf und straucheln nicht im Geringsten. Ja. Was ist die Folge davon? Jetzt gar nichts denken. Nur den letzten Vers lesen im ganzen Hohen Lied. Also Kapitel 8, Vers 14. Enteile, mein Geliebter, und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Also, durch Seilen sich bewegen, nicht, auf gefährlichsten Klippen und Abgründen der Sünde und des Todes und der Verdammnis, nicht, wurden diese zerrissenen Berge verwandelt in duftende Berge. Also voll Wohlgeruch des Heiligen Geistes, alle Reiche der Welt. So. Hat sie einen guten Missionar ausgesandt? Warum? Da wusste sie. Die Liebe, die der verbreitet, da sind alle einmal Schachmatt gesetzt in ihrer eigenen Liebe und in ihrer eigenen Weisheit und so weiter. Und alle Feinde, alle Feinde. Hätte beinahe gesagt, mit liebevoller List gefangen geworden. Bleiben wir doch ganz schnell stehen bei der Gazelle. Ich habe bei Brehm nachgelesen, denn Paulus sagt, lehrt euch nicht schon die Natur also. Also das wunderschönste Geschöpf, das eleganteste, das lieblichste und was man da alles noch sagen könnte, sei nun einmal die Gazelle. Ein einmalig wunderbares, entzückendes Herdentier, Gemeinschaftspflege. Und wie sie sich da benehmen und die führenden Gazellen, Menschen nicht, auf Wachposten stehen, während dem alle anderen weiden und so weiter und so weiter. Aber jetzt fragen wir die Schrift und schlagen die Apostelgeschichte schnell auf. Manche wissen jetzt schon, was da kommt. Ich glaube, im 9. Kapitel irgendwo müsste es sein. Apostelgeschichte. Ach. Jawohl. 9. 36. In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin mit Namen Tabitha, was übersetzt, verdolmetscht heißt Dorcas. Jetzt wissen wir so viel wie vorher. Nicht? Anmerkung? Gazelle. Ah, jetzt haben wir eine Gazelle, wie das Wort Gottes sie uns vorführt. Wir sehen sie näher an. Also zwei Namen, Tabitha, offenbar Dorcas griechisch und Tabitha aramäisch. So. Diese war erstens voll guter Werke und zweitens vor und Almosen. Wunderbar schlecht übersetzt. Was ist denn ein Almosen? So ein Schimmelpeng.
Bitte Kassette wenden.
Was ist denn ein Almosen? So ein Schimmelpeng. Schimmeliger Pfennig, ne? Der im Kasten klingt. Eine Almosen. Aber was steht hier? In allen Griechischen. Voller guten Werke und voll Erweisungen der Barmherzigkeit. Ist das mehr als ein Almosen? Ja. Also was ist deine Gazelle, Frau Gott? Ein Wesen voller guter Werke und voll Erweisungen der Barmherzigkeit. Also, sei gleich einer Gazelle. Wissen wir, was das jetzt heißt? Und zwar in allerlieblichster, elegantester, herrlichster Weise. Form und Fassung und Sprache. Sei gleich einer Gazelle. Und einem Jungen der Hirsche, der schreit nach Wasserbächen, wie ein Hirsch sich sehnt. Ja. Zurück, Kapitel 2. Ich bin eine Narzisse Sarons, eine Narzisse des Ahorns. Jesaja, was ist da? Ich muss mal suchen. Wo ist hier? Fünfundvierzig könnte es sein. Jesaja 35. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen, und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Jesaja 35, Vers 1. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen, und die Steppe wird verlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und verlocken. Wer? Die Narzisse und die Wüsten und die Steppe und das dürre Land. Ja, verlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit Jehovas und die Pracht unseres Gottes. Das ist wunderbar. Für heute, jetzt denken wir nicht an irgendeine Wüste und irgendein dürres Land, sondern an die Wüsten und das dürre Land in Israel, und lesen jetzt und haben diese Verheißung, wird aufblühen wie eine Narzisse. Vers 3, jetzt, das müsste man in Israel auf alle Plakattafeln schreiben, groß: Stärket die schlaffen Hände und befestigt die wankenden Knie. Sage zu denen, welche zaghaften Herzen sind: Seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Was liegt also in dem einen Wort? Eine Narzisse Sarons. Nur diese eine Stelle. Ja. Dann, und wie eine Lilie der Täler. Wir haben den wunderschönen Psalm 45 beachtet. Überschrift: Ein Lied der Lieblichkeiten nach Lilienweise. Dieser wunderbare Psalm 45, wo die Hochzeit des Lammes beschrieben wird, da mit den wunderbaren Gewürzen duftet, Palästen von Elfenbein und die herrlichen Kleider, was wir da alles gesehen haben. Und jetzt denken wir daran, stellen wir uns vor, die beiden Säulen beim Eingang des Salomonischen Tempels hatten die Säulenkapitäle, wir wissen, was das ist, die Säulenköpfe, ne? War eine wunderbare Lilienarbeit. Und ringsum, auf jeder Seite, hingen 24 Granatäpfel. 24 mal 4 gibt, glaube ich, 96. Ne? Ja. Wie viel fehlen bis 100? Einfach. Ne? Warum? Und an allen vier Ecken nochmal vier große Granatäpfel. Und was bedeutet denn die Granate in der Schrift? Der Granatapfel? Die Liebe. Als Frucht der Liebe wird der Granatapfel gewählt. Wo lesen wir das? Ja, im Hohen Lied. Schlagen wir schnell auf. Ja, halt, wir sind ja da. Noch beim Lilienkapitel. 100 Granatäpfel sind da. Was ist denn die Zahl 100? Wie alt war denn der Vater aller Gläubigen, als der Sohn der Verheißung geboren wurde? Etliches trug 30, etliches 60 und etliches 100-fältige Frucht. Das heißt, die Zahl 100 ist die Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit. 100 Granatäpfel an den Säulenkapitälen teilen Lilienförmig. Und wie hießen die beiden Säulen? Eine hieß Boas. Sagt das uns etwas? Und die andere hieß Achim oder Achim. Das eine heißt, in ihm ist Kraft und die andere, in ihm ist Stärke. Beides Darsteller von Christus. Säulen. Und das Haupt, Herrlichkeit, lilienförmig und die Granatäpfel ringsum. Warum ich die noch erwähne? Ja, Beweis doch, dass wir es ja nicht vergessen. Wo sind wir da? Hier. Hohelied 8. Vers 12. Wir wollen uns früh aufmachen nach den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock ausgeschlagen ist, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granaten blühen. Entschuldigung. 7. Kapitel 7, Vers 12. Danke. Also. Stimmt es? 7, Vers 12. Ob der Weinstock ausgeschlagen ist, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granaten blühen, dort will ich dir meine Liebe geben. Granaten, ja, Darstellung der Gottesliebe. 100. Vollkommene Fruchtbarkeit der Gottesliebe, die Frucht des Geistes ist. Wieder Liebe zuerst. Nur kurz der Hinweis. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Judah und Benjamin und Levi werden nach Babel abgeschleppt in die Gefangenschaft. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Unheimliche Situation. Letztes Wort im Bericht dieses unheimlichen, schrecklichen Geschehens heißt: Und der Granatäpfel an den umgeworfenen Säulen waren 100. Punkt. Was heißt das auf Deutsch? Wann hört die Liebe auf? Auch wenn alle Säulen gefallen sind, wenn Jerusalem zerstört ist, der Tempel zerstört und das Volk Gottes in Gefangenschaft geführt wird. Und der Granatäpfel waren 100. Bitte? Wo das steht? In der Bibel, denk mal. Also, aber du hast recht. Also das suchen wir schnell. Muss bei Jeremia sein. Jeremia. In dem letzten Kapitel, oder ist in der Korb? Was? Jeremia? Aha. Danke, hoffentlich stimmt's. Nein. Was, Jeremia? Ja. Danke schön. Jeremia 52. Das muss ich selber noch mal sehen. Das ist so wunderbar. Da werden die Säulen noch einmal beschrieben in den Versen 20. Vers 22. Und ein Kapitel von Erz war darauf, und die Höhe, das Netzwerk, Granatäpfel, waren an dem Kapitel ringsum alles von Erz. Und desgleichen war die andere Säule und Granatäpfel daran. Und der Granatäpfel waren 96 nach den vier Winden hin, aller Granatäpfel waren 100 am Netzwerk ringsum. Ja. Herrlich, herrlich. Und dann die Einzelheiten noch. Und neben diesem Kapitel 52 ist dann das Gegenteil vom Lied der Lieder, das Büchlein Klagelieder. Gibt es auch. Wäre auch mal ein Konferenzwert. Ja, zurück zu unserem Lied der Lieder, Kapitel 2. Eine Lilie der Täler. Lilie, Bild der Herrlichkeit, aber der Täler, und das Wort Tal ist das gleiche im Hebräischen wie Tiefe. Eine Lilie der Tiefen können wir auch lesen. Und im Psalm 16 finden wir, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Das wissen wir. Ist das Tal des Todes eine Tiefe, eine Gerichtstiefe, bitte. Deine Gerichte sind eine große Tiefe, und im gleichen Atemzug geht es weiter, Menschen und Vieh rettest du. Also auf welchem Wege, wenn es nicht anders geht? Auf den tiefen Wegen deiner Gerichte. Das lesen wir ganz besonders in Bezug auf Israel. Gott wird Israel begegnen und sich zu erkennen geben auf dem Weg seiner Gerichte. Stimmt das? Einmalig. Und sie ist eine verborgene Herrlichkeit, eine Lilie überall in den Gerichtstiefen. Ihn entlässt sie über die Höhen der Berge, zerklüftete Berge, und sie in ihrer Herrlichkeit beglückt die Tiefen, die Täler. Wie eine Lilie, nicht? Sie stellt sich vor, eine Lilie der Täler bin ich, und er quittiert sofort, jawohl. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Ich habe gesagt, die armen Töchter, mit was die verglichen werden. Bitte. Was ist dann der Dornbusch für ein Modell, für was? Hinfort wird das Feld, der Acker, Dornen und Disteln bringen. Ja. Ja. Eine Folge der ersten Verfehlung. Ja. Dornen bedeuten die jetzt gewordenen, verwundenden, spitzen Dinge überall. In der Botanik, die Dornen und Disteln, alles, was da so spitzig und verwunden ist. In der Zoologie unter den Tieren wurden die Zähne zu Reißzähnen. Und die wunderbaren Gebilde der Korallen wurden auch spitzig. Hat der Schiller erfasst, wie der wieder heraufkommt mit dem Ring, den er da unten tief noch erwischt hat. Und da hing er an spitzen Korallen. Spitzen Korallen, sonst wäre er ins Bodenlose gefallen. Warum bleibe ich noch bei Schiller hängen und den spitzen Korallen? Kennen wir die Sonntagsschulgeschichte von einer Hanna und einer Peninna? Was war der Unterschied zwischen den beiden Frauen? Die Peninna hatte 7 Söhne und die Hanna keinen. Die Peninna verachtete die Hanna, und wenn sie zusammen bei dem und dem Fest hinaufzogen zum Haus des Herrn, da verstand es die Peninna, die Hanna zu plagen und zu zu beleidigen und zu kränken, heißt es, zu kränken. Was macht die Hanna? Sie wendet sich mit Tränen an den Herrn. Nur ihre Lippen bewegen sich im Gebet, und dann findet der hohe Priester was. Tu mal deinen Wein von dir, Weib, du Betrunkene, du. Ne? So. Und was geschah? Bekommt die Hanna einen Sohn, wie hieß der? Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gehört er dir. Hat sie ihren Schwur erfüllt? Ne? Jawohl. Samuel als Knabe, als er eben entwöhnt war, bringt sie ihn ins Haus Gottes so. Das ist die Hanna. Was heißt denn das auf Deutsch? Hanna, Gnade. Und was heißt jetzt Peninna? Ist nicht schwer, wenn wir von Spitzenkorallen gehört haben. Genau, Koralle. Koralle, so wie Hanna auf ihre Weise die Gnade Gottes, Hanna, repräsentiert, so repräsentiert die Peninna, die spitze Koralle, das Gesetz. Gibt es da auch verwundende Spitzen? Das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit, lesen wir im Neuen Testament. Plagt die Gnade das Gesetz oder das Gesetz die Gnade? Also, wir sind wo hängen geblieben? Bei Dornen, nicht? Spitzen. Bei den Tieren, bei den Pflanzen und was die Menschen betrifft. Der Mund ist der Bogen, der gespannt wird, und das Wort ist der Pfeil, ist der Aufspitz. Ein kränkendes Wort, haben wir was gelesen? So ein spitzer Pfeil, ne? Ist eine Verwundung des Geistes, haben wir gehört. Dornen. Jetzt merken wir, ja. Nach außen war die Peninna die Frau. Ne? Hatte 7 Söhne, also eine Ehegattin in Israel, 7 Söhne, stellen wir uns vor. Ne? Also die ist von Gott gesegnet. Nicht? Und bei der Hanna, da stimmt irgendetwas nicht. Ne? Das sage nicht ich, das sage ich. Ja, was die Spitzenzungen da dann auszusprechen waren. Ja. Also, das sind Dornen. Und jetzt kurz, Dornbusch. Der Dornbusch stellt jetzt genau Israel dar, unter Gesetz, Eiferer für das Gesetz. Und aus lauter Eifer für das Gesetz und Eifer für Gott nach dem Gesetz. Fügen Sie Ihrem Gott Herzeleid über Herzeleid zu. Wo steht das geschrieben? War David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Hatte er 3 oder 4 prächtige Heerführer? Und alle 3 oder 4 waren Söhne einer Frau. Wie hieß die? Zeruja. Einer eiferte mehr als der andere der Brüder für den Herrn König David. Und das klagt David mehr als einmal. Ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Was hat er ihnen gesagt? Als die Sache mit Salomo funktionierte, mit Absalom. Ne? Luther verfahren mir fein säuberlich mit dem Knaben Absalom. Und was macht der Joab? Der erwischt ihn gerade am Baum hängen und treibt den Speer durch seinen Leib, tötet ihn. Was ist die Folge bei David? Untröstlich, untröstlich. Und jetzt, ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Und was sagt der Joab? David war für niemand zu sprechen, Tag und Nacht. Ja. Ich weiß nicht, wie lange Zeit. Kommt, Joab meldet sich und sagt, mein Herr König, was ist denn mit dir? Du liebst ja die dich hassen und hassest die dich lieben. Hat er was gemerkt? Und hat was für eine Anklage vorgetragen? Genau was nach dem Herzen Gottes das einzig Richtige ist. Sollen wir die Feinde lieben? Ihr seid scheint gar nicht so sicher. Ne? Und liebst die dich hassen? So nur das. Jawohl. Und hassest die dich lieben? Warum? Er sprach nicht mehr mit den Feldherren und den Soldaten, die ihm zum Sieg verholfen haben. Ne? Das war für den Joab ein Hassen, die ihn lieben. Ne? Ja. Und was verstand der Joab unter Lieben? Ne? Ja. Aus Eifer für seinen König, nicht? Alle anderen, wenn nötig, mäusenmörderisch umbringen, hat sich der Joab das auch noch geleistet. Ne? Ja, genau, den Feldherrn vom Saul. Ne? Mäusenmörderisch umgebracht in Friedenszeiten. Also, Dornbusch, Israel, unter Gesetz, Peninnah. Parallele, wo ist die zu finden? Wieder zweierlei Frauen. Sarah und Hagar. Hat der Isaak den Ismael verfolgt oder der Ismael den Isaak? Der nach dem Fleisch geborene verfolgt den nach dem Geist geborene. Wie die Peninnah wen verfolgt hat? Die Gnade. Ja. Und Paulus sagt, also ist es bis auf den heutigen Tag. Stimmt's. Ja. Dornbusch. Mose sieht einen Dornbusch und der brennt. Aber er verbrennt nicht. Hat Gott das Volk Israel sowohl durch große Wasser geführt als durch Feuer? Und ist nicht ertrunken und nicht versenkt worden. Stimmt's? Ja. Der Judenkönig hängt dort am Kreuz. Was trägt er für eine Krone? Eine Peninnah-Krone, eine Dornenkrone. Ja. Ist er wirklich der König der Juden? Ganz genau, ganz genau. Das unter die Dornen gesäte, gibt es das auch irgendwo? Bitte. Wie die Dornen, kann man vor Gott sein wie die Dornen und meint, man sei von Gott bevorzugt wie die Peninnah. Und Ismael und Hagar hatten den Trumpf in ihrer Hand. Ismael ist und bleibt der Erstgeborene Abrahams. Stimmt's? Oder ist Isaak vorher geboren worden? Aha. Und Hagar, was machte sie, leistete sie sich der Sarah gegenüber? Verachtete die Sarah. Sie hatte keine Kinder, die Sarah, und sie war schwanger von ihrem Mann. Unter den Dornen. Das ist also gar nicht so schlimm. Man kann dornig sein vor unserem Gott und meint, wie fromm man sei. Wie alles in Ordnung sei. Dann doch an erster Stelle. Aber sie verfährt jetzt gnädiger im Vergleich wie ein Apfelsinenbaum unter den Bäumen des Waldes. Das, na, so eine Eiche ist ja auch etwas, nicht? Und der Buche ist auch etwas. Nicht? Aber wie ist mit der Nahrung? Wem werden die Früchte der Eiche zu fressen gegeben? Wem? Den Schweinen. Ja? Und die Buchen, in Kriegszeiten begnügen wir uns auch, ja, die Buchen und so. Also, eigenartig, wie ein Apfelsinenbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich, ja bitte, inmitten der Söhne, was ist hier zu verstehen? Der Geliebte hier auf der geistlichen Ebene ist der Christus. Der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Und alle anderen, die Gott eines Tages vor seinem Thron versammelt hatte und ihnen sie ehrend, bevollmächtigend, sagend, ich erkläre euch alle als Götter, Mehrzahl von Gott, und alle als Söhne des Höchsten. Hat Gott sie jetzt auf die gleiche Ranghöhe wie seinen eigenen Sohn Jesus gestellt? Ist Jesus ein Sohn, der Sohn des Höchsten? Jawohl. Jetzt sind sie aber auch Söhne des Höchsten. Das ist doch der gleiche Rang. Aber nur dem Buchstaben nach. Denn er ist der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Und diese zu Söhnen des Höchsten bevollmächtigten Wesen, die sind ja nur ein Werk seiner Hände. Ist das ein Unterschied? Ob ein Bildhauer einen selbst gezeugten und aus dem Mutterschoß seiner Frau geborenen Sohn hat, oder die Statue, die er von seinem Sohn erstellt hat, die ist ja nur ein Werk seiner Hände. Aber sagt ein Freund, der in seine Werkstatt kommt und sieht die Statue, der sagt, Bond, das ist dein Sohn, nicht? Hat er recht? Ist ein Unterschied zwischen dem Sohn und dem anderen. Nicht wahr? Zwischen Christus, dem einzig, und all den anderen Söhnen des Höchsten ist der Unterschied noch maximal viel größer. Also, jetzt verstehen wir. Nämlich, mein Geliebter ist wie ein Apfelsinenbaum unter den Söhnen, ja, jetzt Gottes, den Söhnen des Höchsten. Er ist ja der Sohn des Höchsten. Also das sind nicht irgendwelche, weiß was für, fleischerne Söhne vorerst gemeint, sondern diese gewaltigen, von Gott zu Söhnen des Höchsten erhobenen himmlischen Majestäten. So hat sie ihn und die anderen erkannt und verglichen. Und jetzt kommt das feine Wort, ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Also in den Schatten dieses Apfelsinenbaumes hat sich die Geliebte, die Sulamit, mit Wonne gesetzt. Jetzt bringe ich etwas aus, ist meine liebe Frau auch hier? Ah ja, sie verkriecht sich schon. Ja, ja, ja. Eines Morgens erzählte sie mir, du, ich habe einen wunderschönen Traum gehabt. Ja. Gut, erzähle. Ich saß irgendwo, blickte mich um, wunderschön, wunderschön, Garten. Dann merke ich, Licht, alles Licht, und ich sitze im Schatten, gucke mich um, wunderschöner Baum. Also da hat der Herr ihr das geschenkt, was da die Geliebte sagt, ausspricht. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Ja, was heißt das schon? Hat sich schon mancher mit Wonne in den Schatten eines Apfelbaums gesetzt, nicht wahr? Was heißt das? Wir haben gelernt, ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. und haben festgestellt, dass besonders im Alten Testament es sehr viele dunkle Angelegenheiten gibt. Moralisch, ethisch, kriegerisch, blutvergießerisch und. So. Und jetzt kommt Paulus und sagt, alle Dinge im Alten Testament seien nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Ein Schatten ist immer nur eine dunkle Angelegenheit. Zukünftige Heilstaten Gottes sind aber herrliche Dinge. Na ja. Fährt es aber weiter, wenn ich einen Schatten sehe, dann weiß ich, da muss ein Körper sein, der den Schatten wirft. Und wenn der Schatten so eine ganz dunkle Angelegenheit ist, dann weiß ich, dann ist der Körper, der den Schatten wirft, in einem ganz hellen Licht stehend und gehend. Nicht wahr? Also genau das Gegenteil. Nur die Umrisse stimmen überein. Also sind alle Dinge im Alten Testament, jawohl, ein Schatten, aber wer ist der Körper, der den Schatten wirft? Paulus sagt es fromm. Der Körper aber, fährt er weiter, der diese Schatten wirft, ist der des Christus oder der Leib des Christus. Ah. Ist der Leib des Christus in einem hellen Lichte stehend und sich bewegend? Ja, im Lichte des Vaters, dem unzugänglichen Licht. Aha. Das heißt jetzt, sie hat sich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Und das machen wir in dieser Konferenz alle miteinander. In seinen Schatten gesetzt. Das heißt, wenn ich im Alten Testament lese, es kann nun moralisch dunkel sein, ethisch dunkel sein, blutmäßig dunkel sein und. Alles dunkle Angelegenheiten. Auch die schönsten Dinge im Alten Testament sind nur ein Schatten verglichen mit dem, was die Erfüllung in Christo bedeuten wird. Ja. Wenn ich im Alten Testament mich bewege, dann darf ich feststellen, je länger, je mehr, bei all diesen sonderbaren dunklen Angelegenheiten offenbart der Geist, dass je dunkler ein Schatten ist, das Licht, in dem der Körper Christus steht, umso wunderbarer ist. Und dann setze ich mich mit Wonne, je länger und je mehr, in seinen Schatten, indem ich im Alten Testament noch wunderbar in die Ruhe Gottes eingeführt werde, als im Neuen Testament. Und heute Abend und diesen Abend oder Stunden bewegen wir uns jetzt ja meistens wo? Im Alten Testament. Da hat der Herr uns alle, ich hoffe es, je länger, je mehr, mit Wonne, wie wir im Lied gesungen haben, in seinen Schatten setzen lassen. Und seine Frucht dieses Baumes ist meinem Gaumen süß. Wie, aus was besteht denn seine Frucht? Dieser Apfelsinenbaum ist genau das, was der Baum des Lebens war im Paradies, nämlich Christus. Ist er das Holz des Lebens? So stellt er sich vor. Griechische Preis gelesen, kann man gerade lesen, Baum des Lebens oder ist Holz. Da gibt es im Griechisch-Hebräischen keinen Unterschied zwischen Baum und Holz. Ich bin der Baum des Lebens. Ich bin das Holz des Lebens. Und der andere, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war die Repräsentierung Satans. Satan wurde geschaffen, wie alle übrigens Geschöpfe Gottes. Gott sah an, alles Werk seiner Hände, was er geschaffen hat, das war sehr gut. Bitte schön. Satan wusste sehr gut, was gut war. Sehr gut, besser als alle anderen. Und gerade er hat es sich geleistet, in den Entwürfen seines Herzens Dinge zu entwickeln. Kann man in einer Dunkelkammer gewisse fotografische Dinge entwickeln? Nicht wahr? Werden die dann sichtbar? Ja. Kann die dann gezeigt werden? Ja. Entwickeln sodass er nicht nur wusste, was gut war, sondern selber entwickelt hat, was böse ist. Stimmt, der Baum der Erkenntnis des Guten zuerst und des Bösen. So. Satan, hier, der Apfelsinenbaum, von dem wir gleich noch hören werden, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Feines Wort. Wie soll nicht das Ohr die Worte prüfen? Bitte heute Abend, ihr alle, wir alle. Das geöffnete Ohr. Soll nicht das Ohr die Worte prüfen, auch jetzt, was ich aussprechen darf? Wie der Gaumen für sich die Speise kostet. Können wir das? In der Suppe ein Korn Salz zu viel, dann sage ich so, Hilda, die Suppe ist versalzen. Ein Korn zu wenig, die Suppe ist fade. Also kann unser Gaumen die Speise prüfen, kosten, beurteilen. Maximal. Fast viel zu gut. Aber wie ist es mit unserem Ohr? Da versagen wir glänzend vorerst. Es sei denn, dass der Herr uns das Ohr so öffnet, wie er seinen Sohn geöffnet hat. Und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Das ist der Gaumen, der die Speise kostet. Na, wie heißt dann die Frucht des Baumes des Lebens? Das kann ja nichts anderes sein, als was für eine Frucht? Die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes besteht aus Liebe, Freude, Friede, die ersten drei. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, die zweiten drei. Glauben, Sanftmut, Enthaltsamkeit, zum dritten Mal drei. Die Frucht des Geistes ist eine neunfache. Die Liebe an erster Stelle, es ist die größte. Wunderbarste Frucht des Geistes. Gott ist Geist. Und die letzte ist Enthaltsamkeit. Und jetzt dürfen wir dann in den nächsten Stunden lernen und staunen. Diese neunfache Frucht des Geistes, also des Baumes des Lebens, des Christus, verstehen wir jetzt, dass wir uns doch da mit Wonne in den Schatten dieses Baumes setzen können, sollten und dürfen und können. Diese neunfache Frucht des Geistes, bei Paulus, wird nur kurz genannt, wird in Hohelied 4 dargestellt wie ein Lustgarten, in Vers 13, Kapitel 4, nur schnell ein Blick dahin, was dir entsprost, ist ein Lustgarten. Bitte. Und die Frucht des Geistes ist ja mal eine, nicht? Die Frucht des Geistes. Ein Lustgarten. Nämlich, erstens, von was für einer Frucht? Von Granaten. Hast du gelesen? Und was ist Granate? Liebe. Und die zweite Frucht ist Zieberblumen, Ziebertraube, ist die Freude. Und die dritte Frucht ist Friede und heißt hier wie? Narde. Als der König in seiner Tafelrunde saß, gab meine Narde ihren Duft. Die Sulamit, die zum Frieden gebracht hat. Lässt ihr Gefäß brechen. Damit der in sie hineingezeugte Friede sich es wohlriechen, das ganze Haus erfüllen, verbreiten kann, zur Wonne des Herrn. Hohelied 4, nur der Anfang, und ist doch der Beweis, was ich gestern schon sagte, nebst edle Früchte in diesem Lustgarten, von Granaten mit edlen Früchten, Zyperblumen, Zypertrauben, nebst Narben drittens, und nochmal Narde. Zweimal Narde, wie der Geist Gottes im Neuen Testament das Wort Friede immer in einer Repetition. Frieden lasse ich euch, nein, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Paulus, und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne in Christo Jesu bewahren. Übrigens, liebe Brüder, alles was rein, alles was edel, alles was wohl lautet, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wir könnten weiterfahren. Narde, Narde. Friede. Mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Ja, das ist der geistliche Gaumen. Was sagt die Schrift vom unwiedergeborenen Menschen und seinem Gaumen?
Fortgang auf Kassette 6.